Guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Fast 5 Jahre lang hat Hans-Peter Doskozil Pamela Rendi-Wagner durch Querschüsse zugesetzt. Jetzt kämpfen die beiden offen um den SPÖ-Vorsitz. Droht unter Doskozil ein Rechtsruck, wie bei Rendi-Wagner suggeriert, oder ist die Partei und ihre jetzigen Führung zu weit weg von den Wählern? Zu deren größter Sorge der Teuerung gesellt sich jetzt ein neues Problem, die amerikanische Bankenkrise. Droht die auf Europa überzuspringen? Darüber diskutieren wir gleich und das sind meine Gäste. Der langjährige SPÖ-Politiker Josef Czap kann in Hans-Peter Doskozils Nadelstichen keine Querschüsse erkennen. Das ist ein wichtiger Debattenbeitrag, sagt er. Die SPÖ kann gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen. Ich begrüße die Journalistin Tessa Schischkowitz. Sie erkennt in den Anregungen aus dem Burgenland ein schweres Foul. Doskozil steht für die Politik von gestern. Ich befürchte einen Rechtsruck in der SPÖ, sagt sie. Abgehoben, elitär, bürgerfern. Sein Urteil zur Verfassung der SPÖ ist verheerend. Was die Partei tun muss, um nicht auch noch die letzten Wähler zu verlieren, erklärt uns Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier gleich. Und ich begrüße den langjährigen Herausgeber und Chefredakteur des Profil, Christian Rainer. Er prognostiziert seit 30 Jahren einen Wahlsieg der FPÖ und sagt, dass die Freiheitlichen 2024 die Nummer 1 werden, ist alles andere als unwahrscheinlich. Herr Czap, Sie waren viele Jahre lang SPÖ-Klubobmann im Parlament. Unter Ihnen und Alfred Gusenbauer hat die Partei, wenn wir richtig recherchiert haben, 14 Wahlen gewonnen. Wann wird es denn wieder so weit sein?
Das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Also ich gehe mal vom Folgenden aus. Das niederösterreichische Ergebnis, dass dort ÖVP und FPÖ sich getroffen haben für eine Koalition, kann nicht zustande gekommen sein, ohne dass es hier auch eine Absprache bereits auf Bundesebene gibt. Das heißt, wir stehen davor, dass es demnächst auch eine ÖVP-FPÖ oder FPÖ-ÖVP-Koalition auf der Bundesebene geben wird. Und jetzt stellt sich nur mehr die Frage für die SPÖ, wie kann sich die SPÖ aufstellen, damit sie das verhindert, dass es eine schwarz-blaue Mehrheit in Österreich gibt. Und nach diesen Kriterien ist dann auch zu beurteilen, wer soll der Spitzenkandidat sein, wer soll das Spitzenteam sein, welche Personen sollen das mit welcher Politik angehen, nicht mit Anbietern und Links-Rechts-Debatte, ist alles uninteressant. Interessant ist das, was Sie, wie können wir den Menschen das Gefühl geben, dass wir sie verstehen, dass wir ihre Sorgen, ihre Ängste ansprechen.
Dann
das ist keine
sie,
Frage von links oder rechts.
Da meinen Sie, wird es auch wieder einen SPÖ-Wahlsieg geben, in dem Fall dann auf Bundesebene. Zuerst ist einmal eine Wahl innerhalb der SPÖ zwischen den beiden Kandidaten für den Vorsitz. Jetzt haben wir die ironische Situation, dass möglicherweise nicht einmal bei einer Inner-SPÖ-Wahl die SPÖ-Wahlsieger wird. Ne?
Naja, es ist einmal so, das ist einmal nichts Ungewöhnliches, was sich gerade abspielt. Ja, in Italien hat gerade 1 Million Menschen eine exzellente Vorsitzende für die Bruder-Schwester-Partei Partito Democratico gewählt, das ist das in Frankreich, das ist das in Deutschland, das wird auch in Österreich so sein, seine Normalität. Und es wird jetzt viel mehr Mitgliederbefragungen geben in der SPÖ, als das sozusagen bis jetzt der Fall war.
Da ich glaube, das ist gut, oft. Das kann die Partei nicht weiter beschädigen.
Das wird überhaupt nicht beschädigen. Warum? Ich meine, das war doch immer die Diskussion, wie können Mitglieder mitentscheiden, mitreden, dabei sein. Ja? Wir nur bloß eintreten, zahlen und dann zuschauen, wie die oben entscheiden, das geht nicht. Ja? Also das ändert sich jetzt und daran müssen aber dann auch künftige Vorsitzende Rücksicht nehmen. Das ist, weil denen kann dann in 4 Jahren wieder Mitgliederbefragung kommen.
Die Basisdemokratie in die SPÖ.
Ja, aber eine Basisdemokratie, die produktiv ist, die kreativ ist und mit denen man Wahlen gewinnen kann und auch eine Herausforderung ist. Na, stellen Sie sich einmal vor, in der ÖVP gibt es jetzt eine Mitgliederbefragung, ist näher mal der Richtige, vor allem nach seiner Rede an die Nation. Da kriegt er maximal die Stimmen im Waldviertel und das ist ungerecht gegenüber dem Waldviertel.
Ja, aber über die ÖVP reden wir vielleicht später noch, zuerst über die SPÖ. Die Wahl des Parteivorsitzenden, die auf der Grundlage, muss man sagen, nicht einer Mitgliederbefragung erfolgen wird, die wird wohl erst nach der Salzburg-Wahl abgehalten werden. Ich glaube, nächsten Mittwoch entscheidet sich erst Datum und vor allem Prozedere dieser Wahl. Da vermittelt die SPÖ ja eigentlich wieder kein geschlossenes Bild. Oder nicht einmal in dem, was Herr Czap sagt, gut, wir machen jetzt auf Mitgliederbefragung, ihr dürft jetzt mitreden, aber nicht einmal da ist klar, wie und wann.
Also ich muss sagen, ich liege zu 100% auf der Linie vom Josef Czap. Also
ich halte das habe ich befürchtet.
halte das alles für keine Katastrophe. Das ist in der Politik so, dass sie verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Konzepten um eine Position bewerben. Und das ist jetzt in dem Fall auch der Fall. Und ich muss ja ganz unverhohlen sagen, ich bin ja Parteimitglied im Burgenland. Ich bin ja aus Wien ins Burgenland gewechselt, weil ich glaube, dass das, was Doskozil macht, richtig ist. Und ich denke mir, Was mich verblüfft, ist, dass es so lange gedauert hat, dass man den Dilettantismus in der Löbelstraße zugeschaut hat, dass sie da nicht endlich, dass sie noch nicht schon früher wer gefunden hat, der gesagt hat, Freunde, so geht's nicht weiter.
Aber Sie sagen, Sie sind ganz auf der Linie von Josef Czap und der hat ja gesagt, das sind jetzt dann inhaltliche Befragungen und endlich geht's wieder um Inhalte. Das hat bis jetzt ehrlich gesagt auch von Seiten Ihres Favoriten Doskozil nicht so ausgeschaut, man war ja überhaupt nicht zimperlich. Es ging eigentlich nicht wirklich um Inhalte, sondern um Sticheleien. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob es jetzt überhaupt einen fairen Ablauf dieses ganzen Dings
gibt. Das sehe ich nicht so. Also das sind keine Sticheleien, sondern die Inhalte, für die Doskozil steht, das ist die Politik, die im Burgenland macht. Und ich habe überhaupt keine Angst, dass es da einen Rechtsruck gibt. Es wird eher einen Linksruck geben. Weil das, was Doskozil macht, ja, das ist, dass man sich, und das ist für mich links, dass man sich um die normalen Menschen kümmert, um die Arbeiter, um die Angestellten, und das macht er mit seiner Politik. Insofern ist das eindeutig ein Linksruck, weil ich werfe der SPÖ vor, dass sie sich in eine elitäre Akademikerpartei verwandelt hat und Abgänge hinnehmen hat müssen zu den Nichtwählern und zur FPÖ. Und ich glaube, das, was das Substanzielle an Doskozil ist, dass er die Leute wieder zurückholen kann, und deswegen, das sagen die Untersuchungen, wird er doch auch sofort die Partei auf 35% bringen.
Also bin sie ich sagen, überzeugt davon. Es ist verwunderlich, dass der Dilettantismus in der Löwestraße, wie Sie sagen, nicht schon früher irgendwie beendet wurde. Das heißt, aus Ihrer Sicht ist Doskozil die Rettung der SPÖ?
Also ich würde sagen, die letzte Chance. Also wir sehen ja in Europa, wo sozialdemokratische Parteien auch landen können. Schauen wir nach Frankreich, schauen wir nach Griechenland, schauen wir nach Spanien, das sind ja, da spielen Italien, haben sich Katastrophen abgespielt. Und ich glaube, das ist daran gelegen, dass man auch dort die Verbindung zu den Kernwählern verloren hat. Und das wird... Durch Doskozil gibt es die Chance, wenn jetzt nicht wieder durch irgendwelche Machinationen, weil man darf nicht vergessen, wer diese Wahl leiten wird. Also muss man schon aufpassen, und welche Ideen da noch entstehen werden. Aber wenn das geht, dann wird das sicher für die SPÖ eine Chance.
Ja. Frau Schischkowitz, Herr Einzelmeier sagt, Hans-Peter Doskozil ist die letzte Chance für die SPÖ, für die österreichische Sozialdemokratie. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass es jetzt eine programmatische Diskussion gibt. Ich würde auch das persönliche Hickhack ein bisschen nach hinten stellen. Wenn die das jetzt schaffen, dann kann man sich auch darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich was auf der Bundespolitik nächstes Jahr
ausgetragen wird. Die inhaltlichen Positionen sind ja auch relativ klar, wofür Herr Doskozil steht. Herr Heißmeier sagt, das ist das, was die SPÖ rettet.
Ja, Herr Fleischhacker, ich glaube, das ist ja nicht einmal so klar, wofür Doskozil auch steht. Der blinkt nach links und nach rechts. Der hat teilweise als Landeshauptmann natürlich auch da Sachen gemacht in der Wohnungspolitik zum Beispiel oder in der Sozialpolitik, die tatsächlich klassische Arbeiterklasseninhalte wären, die man auch weiter sich anschauen muss. Ja.
Was man ihm vorgeworfen hat, ist die Art und Weise, wie er das gemacht hat.
Ja, aber das ist ja auch sozusagen nicht das Entscheidende jetzt. Jetzt ist wichtig, dass man sagt, man hat eine sozialdemokratische Partei, da sind zwei Flügel drin, da kann man den etwas klassischeren, den etwas urbaneren, moderneren sehen. Beide Flügel gehören natürlich auch in diese Partei. Das muss man auch nicht dauernd gegeneinander ausspielen. Richtig. Sonst wird man nicht die gesamte Bevölkerung dazu kriegen, in Mehrheit sozialdemokratisch zu wählen. Also ich finde das auch eine.
Das ist die eigentliche Beschädigung. Wirklich sehr easy cheesy zu sagen. Also jetzt seit Wochen ist die österreichische innenpolitische Debatte bestimmt von dieser wirklich auch zum Teil rüden Auseinandersetzung. Und jetzt sagen alle, nein, das ist irgendwie eine ganz normale inhaltliche Auseinandersetzung.
Das liegt daran, weil wir im Schock stehen, unter dem Niederösterreich-Schock.
Sie brauchen keine Angst haben, ich sehe das absolut. So, wenn ich da zuhöre, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Josef Czap möglicherweise der dritte Mann ist, der dann aus der Kulisse kommt, und der Bernhard Heinzelmeier könnte den Gerald Fleischmann in der Sozialdemokratie machen, in einer zukünftigen Regierung. Auf mich wirkt das alles komplett anders. Für mich ist das irgendwie so, als würden John Wayne und Jane Fonda sich da irgendwo in Niemandsland am Leitergebirge treffen und aufeinander anfangen zu schießen. Dass dies nun eine ohne Untergriffe, in aller Ruhe, auf Hegelniveau abgehende Diskussion innerhalb der Sozialdemokratie ist, das kann ich überhaupt nicht sehen. Ich kann auch nicht sehen, dass es eine Richtungsentscheidung ist, weil, und da sind wir zwei uns vielleicht einig, das ist eher ein Links-Rechts-Kurs, weil wirtschaftspolitisch ist Hans-Peter Doskozil doch eher hart am eisernen Zaun, den es in seinem Bundesland nicht mehr gibt, und in der Migrationspolitik ist er woanders. Also Zickzack-Kurs kann dazu führen, dass, wenn man zugleich in beide Richtungen geht, dass es einen in
der Mitte auseinanderreißt. Aber es klang ja auch ein bisschen so bis jetzt, als ob es diese brutale Auseinandersetzung, von der wir immer gelesen und gehört haben, gar nicht gegeben hätte.
Also, als ob es diese nicht gäbe. Also, ich habe in meinem nun einige Jahrzehnte währenden Journalistenleben selten eine derart persönlich und nicht inhaltlich geführte Auseinandersetzung gesehen. Das heißt nicht, dass ich auch Meinungen dazu habe, wer von den beiden der oder die Richtige wäre, aber wie das abgeht, auch wie das persönlich läuft, wie die beiden übereinander sprechen, wenn die Kameras so halb im Off sind, habe ich selten erlebt.
Vielleicht ist das ein Stichwort, weil lange Zeit hat ja Frau Rendi Wagner eher stoisch diesen Angriffen aus dem Burgenland sie entgegengetreten. Das hat sich dann geändert. Mit der Zurückhaltung ist es vorbei. Vielleicht schauen wir da kurz rein.
Das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil. Das sind schmutzige Methoden, die aus Drohungen, Einschüchterungen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch gegenüber Abgeordneten bestehen, meist aus dem Hinterhalt getroffen. Das sind Gerüchte, die gestreut werden. Und das ist eine Heckenschützenmentalität.
Herr Rainer, seitdem Frau Rendi Wagner sich so eindeutig äußert, schreiben mir viele Beobachter wieder bessere Chancen, größere Sympathiewerte zu. Hat sie zu lang sich das gefallen lassen?
Sie hat zu lange nicht erkannt, dass sie die falsche Person in der Löbelstraße, also im Sitz der Sozialdemokratie, ist. Mhm. Herr Einzelmeier hat das ein bisschen angedeutet. Er hält Hans-Peter Doskozil für einen besseren Kandidaten.
Ja, aber das sieht sie ja jetzt auch sicher, noch nicht so.
Sie sieht es noch immer nicht so. Ich glaube, sie war eine gute Gesundheitsministerin. Aber allein die Tatsache, dass sie sich kein Umfeld geschaffen hat, dass sie politisch berät oder inhaltlich berät, und das bis heute nicht, bis auf Christian Deutsch, ist schon mal Beweis genug dafür, dass sie die falsche dort ist. Eine sehr sympathische als Ministerin und in ihrer Resilienz bewundernswerte Person, aber sie hat nicht gesehen, völlig unabhängig davon, was sie sich gefallen lassen hat, dass sie die falsche ist. Nicht, weil sie eine Frau ist, nicht, weil sie keinen langjährigen oder jahrzehntelangen politischen Hintergrund hat wie Hans-Peter Doskozil, sondern weil sie für andere Aufgaben möglicherweise besser wäre.
Dazu muss ich sagen, der Hans-Peter Doskozil regiert, der ist Landeshauptmann, ja. Der hat 8% dazugewonnen, das ist absolut ein Erfolgsmodell, das muss man einfach so sehen. Ja. Ich bin kein Anhänger von so Wörtern wie schmutzige Methoden, Heckenschützenmentalität, ja, das hat mir nicht gefallen, das habe ich immer kritisiert, ich finde, das hätte
sie so. Mögen Sie den Begriff nicht oder finden Sie, es war nicht so?
Nein, es war vor allem nicht so. Ich meine, entschuldige, das ist eine Debatte zwischen den beiden gewesen. Ziemlich, wie soll man sagen, ja. Und sie hat zum Beispiel gesagt...
Aber was waren die inhaltlichen Dinge sagen, in dieser Debatte?
Das kann ich ja sagen. Ein inhaltlicher Punkt war, Doskozil hat den Lockdown früher beendet und sie hat ihn kritisiert. Und dann hat sie rausgehört, es war richtig, dass er es früher beendet hat. Ja. Oder sie haben natürlich zu wenig das inhaltlich oft zugespitzt. Aber der Hans-Peter Doskozil kann natürlich mit seinen Maßnahmen, wo ich auch nicht übrigens bei allen zustimme, aber mit seinen Maßnahmen vorweisen, angekündigt, versprochen, umgesetzt. Das kann man, wenn man regiert. Und er regiert dort. Und er ist jemand, als einer, der... Und da ist nicht die Frage, ob das links ist. Also gehen Sie einmal zu jemandem und sagen Sie, ich möchte gerne den pflegenden Angehörigen ansteuern. Aber wissen Sie, dass das links ist? Ja, na, das ist dem wurscht. Sondern der will einfach haben, dass das so passiert, weil ihm das hilft. Aber mich wundert, dass Sie auch Fragen nicht gestellt haben an mich.
Ja. Stellen Sie sich selber eine Frage.
Ja,
beantworten
wollte
Sie sie
ich
auch.
Ja gerade machen. Ich habe nämlich eingangs gesagt, entscheidend wird sein, wie verhindert man, dass Schwarz-Blau kommt. Und ich sage Ihnen, entscheidend wird sein...
Aber das steht ja auf der Grundlage Ihrer Verschwörungstheorie, dass das längst woanders schon beschlossen ist, dass in Niederösterreich das nur passiert, weil anderswo schon ausgemacht ist.
Dass das übrigens eine Professionalität voraussetzen würde, die ich in der Sozialdemokratie ehrlich gesagt nicht sehen
danke
kann.
Danke für das Kompliment, dass er sagt...
Und möglicherweise auch in der Volkspartei.
In der Volkspartei ebenso wenig.
Ja. Nein. Die Volkspartei.
Sie verstehen die Theorie erst jetzt.
Ja. Nein, Entschuldigung, da sitzen noch Profis an dem Tisch. Ja. Sie werden nicht im Ernst glauben, der Herr Landbauer und der Herr Waldheisel stimmen einer Koalition mit der Frau Mikl-Leitner zu, die übrigens die wahre Parteivorsitzende ist in der ÖVP. Was die macht, Geschichte in der ÖVP, im Land wie auch im Bund. Wird man noch sehen. Ja? Mhm. Der wird da vorher den Kickl gefragt haben und gesagt, Herr Kickl, was ist los? Können wir das machen? Und der Kickl wird gesagt haben, nur dann Wenn ich sozusagen aber Sie haben ja gesagt, anders dass es respektiert
in der Volkspartei abgesprochen
ja,
gewesen wäre
na sicher, und nicht in der FPÖ. In der ganzen Volkspartei und in der FPÖ ist es abgesprochen. Beide sind da ziemlich zentral organisiert. Aber die entscheidende Frage, die Sie nicht gestellt haben, wollte ich nur schnell beantworten. Nämlich die entscheidende
Frage haben Sie es jetzt schon gestellt?
Achso, ja, Sie stellen sie auch. Es gibt ja, und das weisen ja die Wählerstromanalysen auch, wer immer hat, willst du jetzt eine blaue Rhetorik? Oder nichts, gar nichts. Ja. Es gibt Rotwähler, die aus verschiedenen Gründen schwarz wählen, nicht wählen, blau wählen, sogar grün wählen. Ein paar jetzt eh nicht mehr, seitdem die Grünen und die Ministranten in der Regierung sind von den Schwarzen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man vor allem auch diese Wähler versucht anzusprechen. Und dann hat Schwarz-Blau schon keine Mehrheit mehr.
Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der, bevor wir schauen, wer in der ÖVP mit wem was irgendwie ausgemacht hat, bleiben wir noch bei der SPÖ. Herr Einzelmeier, glauben Sie, so wie das jetzt geklungen hat, dass das jetzt eine zivilisierte, inhaltliche Auseinandersetzung wird und die Mitglieder sagen dann, das gefällt uns dort besser, diese inhaltliche Positionierung, also dass aus diesem offensichtlichen Kampf, auch mit ziemlich unfairen Mitteln, ich glaube, das kann man objektiv so sagen, eine ruhige, inhaltliche Auseinandersetzung um Positionen wird?
Naja, also eine zivilisierte Auseinandersetzung wird das wohl nimmer mehr werden. Also ich glaube, vielleicht auf der Vorderbühne, aber dahinter, also ich möchte nicht wissen, was sich innerhalb dieser Partei jetzt abspielt. Also teilweise weiß ich es, weil mir noch immer ein paar Leute darüber informieren und da wird jetzt mit allen Mitteln versucht, ja, diese Wahl so zu formieren, ja, dass am Ende der Kandidat, den man will, oder die Kandidatin das gewinnt. Also
können Sie das erklären? Es klingt so, als ob Sie sagen, wie die Fragen gestellt werden, wer sie stellt
und wie man darüber abstimmt. Da gibt es die Idee, dass in den Sektionen abgestimmt wird und lauter solche Dinge. Also da, man versucht halt das Randy-Wagner-Lager versucht halt das unter Kontrolle zu kriegen, so damit man diese Doskozil-Dynamik, die jetzt ohne Zweifel reingekommen ist, damit man die stoppen kann. Weil man muss ja eins ganz offen sagen, Randy-Wagner, da muss man sich auch fragen, und das ist der wichtige Punkt, wer schreibt eigentlich das Textbuch, ja, was sie spricht. Nicht? Ist es der ÖGB? Ist es der Bürgermeister Ludwig? Ist es die Frau Bures? Also das heißt, was das Problem von Randy Wagner ist, dass sie niemals als eigenständige Person gewirkt hat, weil sie sich eben nicht dort richtig verankert hat und dort richtig positioniert hat. Dazu war sie nicht in der Lage. Und mit Doskozil hat sie jetzt einen Gegner, der also hochgradig profiliert ist, der hat eine gute, hohe Sympathiewerte hat, und der einfach was bringen wird. Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Die Partei steht ja vor einer mittleren Katastrophe. Die Partei hat innerhalb der letzten 3 Jahre 18.000 Mitglieder verloren. Ja? Wie sie jetzt herausstellt, auch Wien verliert Mitglieder. Also das ist ja alles keine Kleinigkeit. Und da muss ja auch irgendwer die Verantwortung dafür übernehmen. Und das muss eben Randy Wagner. Und die Frage ist, die sich mir stellt, was ist denn da passiert? Sind die Leute weggestorben und es ist nichts Neues nachgekommen, vermute ich. Ja. Oder sind da Leute aktiv wirklich explizit aktiv ausgetreten? Das ist furchtbar eigentlich.
Frau Schischkowitz, Herr Heinzelmeier hat schon angedeutet, dass er nicht sehr viel von den Parteiführungsqualitäten von Frau Randy Wagner hält. Und dann kam jetzt nur dazu, sie hat ja gesagt, wenn sie nicht Parteivorsitzende wird, dann geht sie ganz aus der Politik raus. Auch das, zuerst ist darüber geredet worden, da muss man dann gemeinsam und die beiden Flügel müssen dann aktiv gemeinsam in den nächsten Wahlkampf gehen. Sie sagt, wenn ich nicht Vorsitzende werde, dann gehe ich ganz raus. Das erinnert ein bisschen an Christian Kern, entweder bin der Erste oder bin gleich ganz weg.
Christian Kern, gutes Stichwort, könnte auch der dritte Mann wieder werden, der dann am Ende
noch hinter auf die Bühne bringt,
wenn es nach ihm geht, wir werden schauen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, eine Oppositionsführerin hat immer das Problem, dass sie nicht gestalten kann, das dürft ihr auch nicht vergessen. Und das ist natürlich der Vorteil von Doskozil, der kann da was vorlegen. Ich finde, das Entscheidende ist jetzt für eine große Partei, die versucht, die Mehrheit im Land zu erringen, wie weit positioniert man sich da nach rechts und wie weit versucht man, die Mitte zu erreichen? Und wenn wir uns das international anschauen, hat man unterschiedliche historische oder auch gegenwärtige Beispiele. Also zum Beispiel in London ist es derzeit so, dass die Labour-Partei 20% führt vor der konservativen Regierung und der Parteichef Keir Starmer, ein bisschen ähnlich wie Tony Blair 1997, blinkt jetzt nicht nach rechtsextrem, sondern er sagt, wir müssen ja die Mitte hier erreichen, vor allen Dingen in einem konservativen Land wie in Großbritannien. Österreich, wie ihr wisst, ist jetzt auch nicht gerade die revolutionären Truppen hier unterwegs, ist sehr konservativ. Also wenn man hier eigentlich gewinnen will, sollte man meiner Meinung nach ähnlich wie Pamela Rendi-Wagner sagen, wir versuchen jetzt sowohl sozialdemokratische Inhalte ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts zu machen. Und das wäre im Grunde genommen ein Erfolgskonzept, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass wenn man zu sehr auf das Niveau von Herbert Kickl geht, dann landet man im Keller, so wie jetzt. Die niederösterreichische Landesregierung.
Aber alle Meinungsumfragen sagen eigentlich derzeit, dass die SPÖ unter Hans-Peter Doskozil sehr viel höhere Chancen hätte, eine nächste Wahl zu gewinnen, als unter Pamela Rendi-Wagner.
Naja, in Wien sagen die Meinungsumfragen, würden die Sozialdemokraten noch mehr verlieren, wenn Doskozil der Bundesvorsitzende wäre.
Aber vielleicht kann man Meinungsumfragen überhaupt gar nicht mehr trauen.
Das glaube ich alles nicht.
Doch, wer sie kauft.
Das sind lauter taktische Meinungsumfragen, die da gerade stattfinden. Weil die sind ja beeinflusst durch die Art der Fragestellung, wie wir alle wissen. Und dadurch glaube ich das alles nicht. Das wird sich beweisen, wenn dann letztendlich der Wahltag da ist. Aber nur damit da ein paar so Mythen zerstört werden. Ja? Pamela Rendi-Wagner hat natürlich im Parlament schon mit dem Herrn Kickl kooperiert. So ist es ja nicht. Zum Beispiel so bei der Abwahl der Regierung Sebastian Kurz oder bei der Installation der Untersuchungsausschüsse oder im Untersuchungsausschuss.
Aber Herr Kapp, das ist doch jetzt irrelevant dafür, niemand. Wer mit wem koalieren
nein,
wird. Also, dass
das
sie sich
nein.
abgrenzt aber von ich glaub, der
heißt,
FPÖ,
ich kritisiere ja das nicht.
Das ist schon das
nein, ich kritisiere ja das nicht. Ich sage nur, es gibt so Situationen, wo auf parlamentarischer Ebene, egal wie du heißt, natürlich Kooperation, ich selbst da mit Gusenbauer damals, also das haben wir ja auch gemacht. Also das ist ja nichts Besonderes. Ich wärme nur dagegen, wenn wir eine Diskussion führen, jetzt muss man weiter nach rechts oder man muss weiter nach links. Das interessiert die Menschen nicht mehr. Die wollen ausschließlich wissen, ja, wie ist ihre Lebenssituation, wie bekämpfe ich die Teuerung, wie steigt die Miete, Wie das wollen die wissen? Ja? Und nur das. Und nicht, ob das links, rechts, oben oder unten ist. Und genau da muss ich schon sagen,
das ist retro. Das ist retro, wenn man immer in diesen Kategorien links, rechts und
genau,
so diskutiert.
Genau,
das aber ist das können retro. Die beide Kandidaten und Kandidatinnen, über die wir da jetzt reden, können das. Die können darüber reden, wie man die Teuerung bekämpft. Beide. Darüber brauchen wir uns nicht streiten. Das wäre eine gute Methode, überhaupt auch die Leute für sich zu begeistern. Ja?
Die Sendung heißt zwar links, rechts, Mitte, aber natürlich ist das eine etwas antiquierte Form des Labels funktioniert, aber das Doskozil bei der Verstaatlichung der Energiewirtschaft im Burgenland links ist, kann man wahrscheinlich sagen, ob jetzt das eine rechte Politik ist, was mit Migration macht oder ob es das nicht ist, ist eine andere Frage. Ich glaube nur, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir hier mit Repräsentanten der Sozialdemokratie, die sind oder werden oder nur Parteimitglieder zu tun haben, soll man nicht ein bisschen überlegen, auf der Metaebene, ist es auf der Metaebene nicht für Österreich wichtig, dass die Sozialdemokratie, egal was man selber wählt, wieder eine gewisse Stärke erlangt, auch die Volkspartei, weil sonst haben wir wirklich die Freiheitlichen auf Nummer 1 und ich weiß nicht, wer das an dem Tisch will, ich stelle es mir nicht unbedingt als eine optimale Position vor.
Stellen wir mal die Hypothese auf, dass die Metaebene der Wähler ist. Nicht? Und die Frage ist ja nicht nur, ob jetzt Rendi-Wagner oder Hans-Peter...
Also die Basis ist die Metaebene, interessantes
Bild. Ja, naja, in der Politik vielleicht schon, ob Hans-Peter Doskozil oder Pamela Rendi-Wagner. Die Frage ist ja, wie das bei den Wählern alles ankommt. Und da muss man sagen, dass der SPÖ immer weniger das Vertrauen geschenkt wird. Auch dazu haben wir einen kurzen Überblick vorbereitet.
Frauenrechte, Arbeiterrechte, sozialer Wohnbau. Lange Jahre hindurch hat die SPÖ unser Land geprägt. Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky gelang ein weiterer Modernisierungsschub. Der Sonnenkanzler regierte sogar absolut. Und selbst in der Außenpolitik gelang es Österreich, wichtige Akzente zu setzen, etwa in der Nahostpolitik. Doch diese Glanztage der SPÖ sind seit geraumer Zeit vorbei. Der damalige Bundeskanzler Werner Faymann musste sich am 1. Mai 2016 sogar Buhrufe anhören. Und Christian Kern warf nach der Wahlniederlage gegen Sebastian Kurz entnervt das Handtuch. Und der Rückhalt in der Bevölkerung schwindet zusehends. Unter Pamela Rendi-Wagner fuhr man das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte ein. Und auch bei Landtagswahlen setzte es weitere Verluste. Die einstige Kernwählerschaft, die Arbeiter, wählen heute mehrheitlich die FPÖ. Die Partei selbst ist in zwei Lager zerstritten. Und auch die SPÖ-Mitglieder werden stetig weniger. Mit aktuell 140.000 sind es nur noch ein Fünftel wie zu Kreiskys Zeiten. Und im Schnitt sind sie schon über 60 Jahre alt.
Herr Heinzelmeier, Sie waren auch einmal einer dieser SPÖ-Wähler, die jetzt nicht mehr da sind. Sie entstammen der Arbeiterschicht, sind gebildet, haben sich lange Jahre links definiert. Und dann haben Sie sich von der Sozialdemokratie entfernt oder hat sich die Sozialdemokratie von Ihnen entfernt?
Ja, ich sage immer, die Sozialdemokratie hat sich von mir entfernt. Ja, weil ich kann halt leider mit so Repräsentanten wie Beispiel Christian Kern, das ist so weit von seinen Lebensstilen, von seinen Habitus, ja, vom normalen Menschen entfernt. Ja, da kann ich nichts anfangen. Und es geht einfach nicht, dass man mit 30.000 Euro Anzügen und Zeugs durch die Welt rennt. Da machen die normalen Menschen nicht mehr mit. Und jetzt sehe ich durch Doskozil wirklich einerseits die Chance, dass der wieder die anspricht. Das kann er, das wissen wir. Und das Zweite, er ist der Anti-Kickl. Also das ist eindeutig. Es ist nicht Pamela Rendi-Wagner der Anti-Kickl, er ist der Anti-Kickl. Und auch diesen Vorwurf, dass man daran sagt, der ist rechts, weil er sich mit Migration beschäftigt. Er beschäftigt sich mit Migration, weil er in Österreich die Migration ordnen will. Was wir heute haben, ist eine offene Grenze. Es kommen Leute rein und gehen wieder raus. Ja? Und das, genau das ist das, was die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen ablehnt. Das heißt, da gehört eine Ordnung rein. Wir wollen wissen, wer kommt. Wir wollen wissen, wer geht. Und wir wollen auch die Leute, ja, die hier sind, vernünftig integrieren. Und dafür steht Doskozil. Und was daran rechts ist, ist mir nicht ganz klar. Weil wir haben jetzt den Elefanten immer im Raum stehen, keiner redet drüber. Ja, nicht? Und dann wundert man sich, wenn die FPÖ bei 30% ist.
Aber ja, nur ich glaube, einen Satz. Bruno Kreisky, Hannes Andrasch und Franz Franitzky waren nun in ihrem Auftreten und mit Willen im 19. Bezirk auch nicht unbedingt die Repräsentanten des
Lumpen-Proletariats.
Bei Franz Franitzky, es geht schon auch anders. Man muss nicht unbedingt jetzt irgendwie die Arbeiterschicht auch im Aussehen repräsentieren. Das wäre es
nicht. Nein, so bis an nicht gemeint. Ich habe es eigentlich gemeint, ist, dass Christian Kern eigentlich eine absurde Übersteigerung von Franitzky und Kreisky war hinein in ein Eck, ja, die eigentlich wirklich nur mehr Politik als ästhetisches Problem begriffen hat. Also ich würde es einfach so sehen.
Ja. Der Herr Rainer wollte die Metaebene und Frau Šiškovec, es gibt ja dann auch die Theorie, dass man sagt, die SPÖ war die Partei der Arbeiter und der Aufstiegswilligen und ist mit diesen Bevölkerungsschichten einen Weg gegangen. Die sind aufgestiegen, die SPÖ ist heute überwiegend, sagt der Herr Heinzelmeier, ein akademisches Milieu, sodass man sagt, eigentlich ist das Problem der SPÖ, das ihre Aufgabe historisch erfüllt hat.
Aber es hat sich verändert, die Welt hat sich, die Gesellschaft hat sich verändert. Heutzutage nicht, zum Beispiel 140.000 Mitglieder, auch deswegen, weil die Leute heute nicht mehr in Parteien eintreten, sondern sie nur wählen. Das muss man ja auch mal sehen. Die Arbeiterklasse hat sich verändert, es gibt keine Arbeiterklasse mehr in der Hinsicht, aber es gibt sehr wohl sehr viele Menschen, die sozial schwächer gestellt sind und denen man eine Politik anbieten muss. Das ist wurscht, in welchem Anzug, ehrlich, Herr Heinzelmeier, das kann nicht das entscheidende nicht Argument sein. Ja?
Und das aber diese sehen Menschen wir zum haben Beispiel, jetzt eine neue Partei, wie offenbar die FPÖ.
Die haben zum Beispiel die FPÖ, aber es geht ja auch darum, dass man sowohl die Inhalte vertritt, die diese Menschen zurückholen, ohne dass man deswegen gleich ein xenophobes Konzept entwickelt zur Behandlung von Ausländern, von Asylwerbern.
Das hat aber Doskozil nicht gemacht. Ein xenophobes Konzept kann ich nicht erkennen.
Je weiter wir nach rechts dort blinken, umso eher enden wir. So wie in Niederösterreich mit einer FPÖ, die genau diese Konzepte
propagiert.
Das ist aber die Gefahr, dass wir dort enden. Wenn er jetzt ausgeschlossen hat zum ersten Mal, dass er mit dem Herbert Kickl da nicht zusammen regieren wird, um sich sozusagen selber in die Mitte zu rücken, dann ist das eher was Schönes.
Aber enden wir nicht dort eher, um nochmal auf diese Metaebene zu kommen, nicht eher dann dort, wenn die Sozialdemokratie sehr schwach ist, die ÖVP es irgendwie zerreißt, also braucht Österreich nicht einen starken Doskozil,
sei es in der Position oder in der Regierung, braucht man unabhängig eine starke davon, Opposition. Ja, und man soll nicht die Opposition jetzt irgendwie auseinanderdividieren, sondern sagen, wo ist das Hauptproblem in Österreich? Ja. In Österreich ist das Hauptproblem, dass es inzwischen kein Tabubruch mehr ist, mit der FPÖ zu koalieren, sondern es ist eine konservative Tradition geworden in den letzten 23 Jahren.
Faktencheck nachliefern. Der Häupl selber hat gesagt, in Wien gibt es nur 9% Arbeiter. Davon ist ein Teil leider nicht wahlberechtigt, muss man dazu sagen. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, es hat sowohl der Ludwig in Wien als auch der Tosco sich im Burgenland die 20.000, 25.000 Wählerinnen und Wähler von der FPÖ direkt zurückgewonnen. Das sind ehemalige Rotwähler, die wieder zurückgekommen sind. Das ist ja nicht egal. Ja, ja. Das ist ja ganz entscheidend. Das geht ja in die Richtung der Argumentation, wenn die SPÖ wieder stark werden will, muss sie sozusagen sich auch in diesen Bereichen engagieren und dort versuchen, die Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Und dann kommt noch was. Der Tosco ist Landeshauptmann in Burgenland, dort hat er eine Grenze zu Ungarn. Der Herr Nehammer, ja, der uns dauernd erzählt, er kriegt, und der Herr Kahner, sie kriegen die Asylfrage in den Griff, ja, aber tut es der Herr Orban, der alle rüberschickt und sagt, bei uns kann 56 stehen den Asylantrag und in Österreich sind es über 100.000. Das geht nicht. Ja. Das ist nicht rechts, nicht links, das ist nur vernünftig, wenn man dagegen etwas unternimmt, damit der Nehammer
vielleicht also Orban da endlich was tut. Also für
Pushbacks in dem Fall. Nein, zwei EU-Länder. Ja. Das sind zwei EU-Länder und ich wehre mich dagegen, wenn man nicht dem Herrn Orban sagen kann, was
aber rechtlich heißt das trotzdem
kümmern
so,
Sie sich Herr darum. Naja, und es gibt noch, einen Punkt gibt es noch. Die Wunderformel der Kreisgärer, Andrasch, bis Franitzky natürlich. Leistung, Aufstieg, Sicherheit.
Aber Herr Czab,
und das ist die entscheidende Frage, mit der man wieder
startet. Gehen wir mal von den Wunderformeln weg zu den Problemformeln, weil die alte Frage, die da dahinter steckt, bei dem, was Frau Šiškovič sagt, ist ja, wie kann man dafür sorgen, dass es mit ÖVP und SPÖ zwei starke Parteien der Mitte gibt und verhindern, dass die FPÖ wie so in Wellen immer wieder das dritte Mal jetzt aufsteigt. Und da gibt es in der SPÖ immer schon zwei Theorien. Die eine sagt Abgrenzung, die Waritzki-Doktrin zu sagen, niemals mit der FPÖ. Und die andere sagt, wir müssen die Themen aufgreifen und sie eigentlich so ähnlich behandeln, wie es jetzt die Freiheitlichen tut. Nur dann werden wir wieder zurückkommen.
Die Zeit ist vorbei. Diese Fragestellung stört sich nicht mehr. Seit Niederösterreich, seit St. Pölten, wo die FPÖ und die ÖVP gemeinsam einen Pakt geschlossen haben, der sicher nicht ohne eine Absprache auf Bundesebene stattfinden kann.
Aber Herr Czab, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Darf ich den Satz nur
zu Ende sagen? Nein, aber das ist jetzt drei Tage alt und wir reden jetzt über die letzten Jahre.
Nein, es stellt sich für die SPÖ nicht mehr die Frage, ob die auf der Bundesebene mit der FPÖ irgendwas unternimmt. Das ist schon paktiert. Es ist nur mehr die Frage, die zwei Parteien sollen auf der Bundesebene keine Mehrheit haben. Das ist die entscheidende Frage.
Ist, ich sehe da schon einen großen Unterschied zu dem, was zur Franitzky-Doktrin zum Beispiel im Jahr 2023, weil die Zuwanderung in den letzten Jahren mit 2015, wo wir JournalistInnen schon einen gewissen Verzögerungsmoment hatten, bis wir begriffen haben, die Wahrheit ist das, was die Bevölkerung denkt und nicht das, was wir ökonomisch argumentieren. Jedenfalls unter Franitzky war die Zuwanderung nicht in dem Maße groß und Ausländer- oder Migrationsanteil nicht in dem Maße groß wie heute. Das heißt, die Franitzky-Doktrin der Abgrenzung auch vom Thema Zuwanderung, das sagt die FPÖ und das sagen wir, funktioniert jetzt nicht mehr. Ich sehe zwar dieses jetzt mit Niederösterreich, das, was wir alle schon im Jahr 1999, 2000 an der Jahreswende erlebt haben, dass plötzlich die Volkspartei sagt, ja, die Sozialdemokratie wollte ja nicht mehr uns damals, was die Gewerkschaften nicht mitgemacht hat. Wir reden von Niederösterreich. Da ist eine Ähnlichkeit da. Wir werden vielleicht darüber noch sprechen. Mhm. Aber die Migrationsfrage, der Ausländeranteil in Österreich, der Zuzug, das ist nicht mehr Franitzky.
Ja. Aber ich würde noch gern drei Sätze sagen, wo ich wirklich meinem großen Vorbild Josef Czab widersprechen möchte. Und zwar, ich sehe Niederösterreich ein bisschen anders. Ich sehe, Niederösterreich ist eigentlich auch eine Verantwortung der SPÖ. Weil man hat da wieder jemanden hingesetzt, der es vielleicht in 10 Jahren kann, aber jetzt nicht kann. Und man hat dort wirklich ist dort nicht sehr, sehr geschickt vorgegangen. Und ich glaube, man hat sie ins Abseits katapultiert, weil ich glaube, die...
Sie meinen jetzt mit dem neuen SPÖ-Vorsitzenden?
Mit dem neuen SPÖ-Vorsitzenden.
Der aber überall sehr hoch gelobt.
Aber ich sehe das nicht so. Er ist ja wieder nur hingesetzt worden, um den Babler zu verhindern. Das ist ja auch wiederum nur so ein taktisches Spielchen gewesen. Aber die Mikl Leitner hätte nichts lieber gehabt, wie eine Koalition mit der SPÖ. Jetzt muss sie mit der FPÖ koalieren und jetzt geht natürlich das Theater wieder los. Ja. Die FPÖ-Katastrophe. Es gibt überall auf kommunaler Ebene, Josef Czab wird es wissen, gibt es Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ. In Oberösterreich ist eine Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ. Kein Mensch
sagt irgendwas. Sogar im Burgenland soll es das gegeben haben.
Im Burgenland soll es gegeben haben. Christian Kern ist gekniet vor der FPÖ nach seiner Wahlniederlage und hat darum gebettelt, eine Koalition machen zu dürfen. Und der Strache hat gesagt, nein, danke, mache ich nicht. Und jetzt, also mir kommt diese, Entschuldigung, wenn ich das sage, diese ganze Empörung kommt man jetzt ein bisschen vor wie so ein Narrativ, das man halt da jetzt in Umlauf setzt.
Es gibt doch nicht nur Moderation. Es dürfen alle widersprechen, aber nach der Reihe.
Ja. Ja, okay. Die oberösterreichische FPÖ ist nicht unbedingt die niederösterreichische FPÖ. Die faschistoiden Züge, der Hintergrund des Parteichefs, das Liederbuch, Waldhäusl und so weiter, ist jetzt nicht mit, und mag als Oberösterreicher die oberösterreichische FPÖ nicht unbedingt verteidigen. Das hat noch schon noch einen anderen Grad an Gefahr, sowohl auf der realen wie auf der mentalen Ebene.
Wird Ihnen nicht widersprechen.
Heute ein Interview gelesen mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau. Wird jetzt wieder Landeshauptmann, weil das Gendern dann verboten sein wird. Wir werden es erleben.
Ich glaube, das ist noch nicht ganz geklärt.
Genau. Also vielleicht machen wir uns straffällig. Nein, wir sind auf Wiener Boden.
Es gibt ein bayerisches Wort, Frau Landeshauptmann.
Frau Landeshauptmann, selbstverständlich. Klasnik wollte es nicht, aber es ist vorbei. Ja. Was ich nur sagen will, heute Apropos Interview Reto. Mit der Landeshauptfrau in der Kronenzeitung, die sagt, die wahre Schande sei nicht ihre Koalition jetzt mit den Freiheiten, sondern die Art und Weise, wie die Sozialdemokratie sie gezwungen hat, diese Koalition einzugehen. Ja. Sorry, aber das ist
so zu argumentieren. Darf ich dazu jetzt wirklich was sagen? Ich habe vorausgesehen, dass das kommt jetzt. Ja. Die haben,
verteidigen Sie jetzt
Ich muss sagen, dass wenn Herrlich der dort verhandelt hat mit der Mikl Reitner, die wollten haben in jedem Ort einen Bankomaten, einen gratis Kindergarten, ganzjährige Betreuung, pflegende Angehörige anstellen wie im Burgenland. Die haben dann bei den Langzeitarbeitslosen, dass man da eine Jobgarantie versucht zu entwickeln. Also bitte, in vier Punkten sollen sie angeblich eh schon übereingestimmt haben und bei einem Punkt hat es. Und dann springt die auf vom Verhandlungstisch, rennt rüber zu den Blauen und sagt, die Roten zwingen mich, dass ich mit den Blauen was mache. Nein, ich sage einmal, das glaube ich nicht einmal ich mehr. Und ich bin,
also wir sind ja einer Meinung,
Jetzt
sind wir einer Meinung. Sie widersprechen gerade beide dem Herrn Heinz.
Das ist normal. Die hat Folgendes gesagt, die Mikl Reitner hat gesagt, ihr habt 10% verloren, das meiste an den Blauen. Und daher treibe ich es jetzt mit den Blauen und aus. Das ist der wahre Hintergrund.
Sagen wir doch mal so.
Sie wollten auch nicht widersprechen.
Darf ich ihn loben? Ich wollte ihm nur loben. Ich wollte ihm echt loben.
Gottes Willen.
Nein. Die Differenzierung von Wortmeldungen in der FPÖ ist auch mir ein Anliegen. Die Frau Swatzig in Salzburg, der Herr Anger in Kärnten, hat diese zwei Waldgeister da aus Niederösterreich von der FPÖ wirklich kritisiert. Muss man mal sagen. Beim Buchner, glaube ich, war es ein bisschen ähnlich. So. Und das, finde ich, muss man auch nicht, man muss auch die Differenzierungen herausarbeiten und nicht sagen, alle tun da zusammenpressen da drin und sagen, ein Bund hodern, ein blauer Bund hodern. Das ist unpolitisch und dumm, weil das nicht schafft, auch gewissen Sprengsätze dort hineinzutragen. Ja. Und das finde ich, und daher würde ich das unterstützen.
Auch wenn man davon ausgeht.
Sie dürfen ihn loben. Er ist wieder Kreisky, er sagt, Sie haben keine Ahnung, wie viel Lob
ich
vertrage.
Ich sehe es immer an.
Sie wollten auch noch den Heizen. Kennen Sie sich aus.
Ja, bitte, dürfen wir weiter zuhören?
Inhaltlich ist es natürlich interessant, was rausgekommen ist. Wie das zustande gekommen ist, dass jetzt Mikl Reitner mit der FPÖ koaliert, kann man sagen, kann auch damit zusammenhängen, dass sie eine Führungsschwäche bewiesen hat in den Verhandlungen und dass sie am Ende ideologisch lieber keine gratis Kindergartenplätze für alle gehabt hätte, sondern das irgendwie besser findet, dass man nicht gendert oder dass man jetzt das Impfen nicht mehr bewerben darf, also dass man sich ein bisschen obskurantisch im unwissenschaftlichen Bereich irgendwie herumtreibt oder dass man den Udo Landbauer, den wir so schön hinter uns jetzt haben, dass der jetzt zuständig ist für die EU-Belange in einem der wichtigsten Bundesländer in Österreich. Ja. Das ist eine skandalöse Liebesheirat, ja. Und wenn wir uns überlegen, dass der Sven Hergovich sich die Hand abhacken wollte, also die Mikl Reitner hat sich das Herz rausgerissen, um sich in diese Heirat da mit der FPÖ zu begeben, um dort also ohne Liebesbeziehung jetzt zu existieren. Also das muss man schon einmal auch sagen, was das für Größenordnungen sind, ja. Und dann vor dem Hintergrund, ja, dass der Bundeskanzler diese Zukunftsvision für Österreich ausgebreitet hat, die darin besteht, dass man eine retro-reaktionäre Gartenzwergperspektive dorthin stellt, die irgendwo zwischen den 50er und den 80er Jahren herumlaviert. Das ist im Grunde genommen ein Skandal. Ja? Und darüber müssen wir auch reden, was das inhaltlich ist.
Ein Skandal, die Rede von ihr haben?
Nein, also ich halte die Rede vom Nehammer für nicht gelungen, ja? Aber den Skandal sehe ich nicht ganz. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff, dieser retro-reaktionäre Trend, den man da sieht in der Gartenzwergpolitik. Nur das Problem ist, ich kann Ihnen als Markt- und Meinungsforscher sagen, die Mehrheit der Bevölkerung hat genau diese retro-reaktionäre Gartenzwergperspektive. Also wir haben einen konservativen Wertewandel, der ist gewaltig. Ich schaue mir jede Woche neue Daten an, das ist ein Wahnsinn. Und was macht jetzt der Nehammer? Er versucht auf eine etwas ungelenke Art und Weise da auf diesen Zug einer aufzuspringen, wo andere schon drauf sitzen.
Der Doskozil macht es ja auch, und nur weniger ungelenk, sagen Sie.
Völlig richtig. Der Doskozil macht es auch, weil natürlich muss man, wenn man die Mehrheit haben will, dann muss man sich den Kopf drüber zerbrechen, wie die Mehrheit der Bevölkerung tickt. Ja. Wir können an dem nicht vorbeigehen.
Ist nur ein wichtiger Punkt, was Sie haben gesagt, ja, das ist, und haben ja auch viele geschrieben, das war nur ein Kniefall der Frau Mikl-Leitner vor den Corona-Obskuranten. Covid und die Corona-Politik war ja auch so ein ähnlicher Punkt, wo der Doskozil anders zum Beispiel als die Wiener agiert hat. Und es gab dann ja auch, wenn man sich die Meinungsforschung anschaut, dann hat sie immer gesagt, ja, die FPÖ ist jetzt mit dem Aufwind wegen der Migrationsproblematik. Eigentlich nein, sondern die Daten sagen eher, die FPÖ ist im Aufwind, weil sie ein Oppositionsmonopol in der ganzen Corona-Phase hat. Alle anderen Parteien, nicht nur Regierung, haben eigentlich die gleiche Meinung gehabt. Und die Hunderttausenden, die im Lockdown für Ungeimpfte vom sozialen Leben ausgesperrt waren, hatten eigentlich nur noch eine politische Vertretung, nämlich die FPÖ.
Genau so ist es. Aber die waren gegen das Impfpflichtgesetz und das war eine richtige Position. Alle anderen beschließen das Impfpflichtgesetz. Mhm. Es gehen 100.000 auf die Straßen demonstrieren dagegen und dann sie es nicht einmal anwenden und dann wieder beiseite räumen. Ich meine, was Dümmeres, Schwachsinnigeres als das mit dem Impfpflichtgesetz ist man, und ich bin auch schon länger dabei. Ja,
es gibt schon noch was. Es gibt zum Beispiel, dass man Pferdeentwurmungsmittel als Hilfe gegen das Corona empfiehlt. Also von der Blödheit her, die in den Argumentationen hier gefallen ist.
Ich war ja zwar für die Impfpflicht, aber ich stimme insofern mit euch überein, mit Ihnen überein, als die Art und Weise viel zu spät und dann nochmal aufgehoben. Das kann das ja nur der Opposition nutzen. Ich bin bei Ihnen, Herr Einzelmeier, und da sind wir ja bei, wenn Umfragen wissenschaftlich sind, soweit sie nicht verkauft sind, dann habe ich mir auch Umfragedaten angeschaut. Das, was Nehammer in seiner Rede getan hat, entspricht natürlich der österreichischen Bevölkerung. Es gibt eine konservativ bürgerlich ist es gar nicht, aber es gibt immer eine konservative Mehrheit. Und was die Landeshauptfrau jetzt in Niederösterreich wahrscheinlich gar nicht so absichtlich gemacht hat, nämlich eher eine Koalition mit den Freiheitlichen zu machen hat, mit den Sozialdemokraten, findet durchaus, wenn ich mir die Daten anschaue, da Zustimmung. Richtig. Die Bevölkerung in Niederösterreich sieht jetzt nicht unbedingt das Liederbuch dort und sieht auch nicht immer wieder den Beitrag des nicht Landbauer, sondern
Waldhäusl
mit den Kindern, sondern die finden eigentlich lieber als mit den Sozis. Also insofern sehe ich die Parallele zwischen dem, was Mikl-Leitner macht und Nehammer in der Rede getan hat. Natürlich, für uns ist das eine verunglückte Rede.
Ja. Ich meine, die Reaktion auf die Corona-Politik ist ja auch in diesem neuen Koalitionsabkommen da zwischen FPÖ und ÖVP in Niederösterreich nicht unwichtig. Ein Fonds von 30 Millionen Euro soll aufgelegt werden, um irgendwie Leute zu entschädigen, die unter Maßnahmen, wo man sagt, die waren eigentlich nicht richtig gelitten haben. Glauben Sie, dass das ein richtiger Weg ist?
Also richtiger Weg. Ich glaube, ich gebe dem Josef Czap recht, diese ganze Corona-Politik war zumindest, was die Impfpflicht betroffen hat, sowieso eine Katastrophe. Das muss man sagen. Und das, was jetzt die Landeshauptleute, die zur Wiederwahl stehen, gerade kassieren, ja, das ist ja die Antwort der Bevölkerung drauf. Ja. Und wir müssen auf eins müssen wir ganz besonders achten. Ich habe mir das gestern noch in den Daten angeschaut. Die Bevölkerung im ländlichen Raum, vor allem in Niederösterreich, ist der Corona-Politik der Regierung weitaus skeptischer gegenüber gestanden, wie zum Beispiel in Wien. Ja? Also ich bin mir nicht so sicher, dass die diese Corona-Politik, die in Niederösterreich gemacht wird, dass die als antiwissenschaftlich und sonst irgendwas
sehen. Das ist ja das Problem,
diese 100.000 Leute hören jetzt zum Beispiel von Ihnen, Frau Šiškovits, dass Sie Obskuranten und Entwurmungsmittel-Fans sind. Mhm. Und das sind Sie heute höchstwahrscheinlich zu 100.000.
Ja, nicht. Das ist sehr, sehr gut, dass Sie das jetzt ansprechen. Weil ich glaube, das ist auch genauso, wie Sie gesagt haben, das war eine einzige Katastrophe, die Corona-Politik. Da sind Sie wiederum auch total ungerecht gegenüber der Regierung, von der wir jetzt mal grundsätzlich schon annehmen, dass die sich bemüht haben, eine die größte Krise und die erste weltweite Pandemie in dieser Hinsicht irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja? Zu spät, mit verschiedenen Methoden, die wir vielleicht jetzt bei der nächsten Pandemie dann nicht anwenden werden. Aber grundsätzlich, dass Lockdown und Impfung dazu geführt haben, dass wir das in den Griff bekommen haben, das ist sozusagen international, zumindest vielleicht nicht bei Ihnen in den Meinungsumfragen, aber in den internationalen Debatten ist das schon ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass man sich da auch darauf berufen hat, was in den wissenschaftlichen Erkenntnissen irgendwie über Impfungen und über Viren herausgekommen ist.
Doppelt zustimmen. Einerseits bin ich sehr wohl der Meinung, dass es eine sehr, sehr große Minderheit gibt, die man als Obskuranten und Gläubige, was wie groß Entwurmungsmittel, schätzen Sie 30-40% kommt darauf an, wie man jetzt definiert. Die Frage 30-40% der Österreicher, die nicht völlig davon überzeugt sind, dass die Impfung jetzt das Richtige war, wenn nicht mehr in der Frage hat, haben jetzt die Impfungen diese Pandemie zum Erliegen gebracht. 30% darauf. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin aber auch der Meinung der Frau Šiškovits, dass im Grunde genommen die österreichische Bundesregierung oder Österreich das Problem nicht schlecht oder besser und nicht schlechter gelöst hat als Regierungen in Deutschland, in Großbritannien und sonst wo. Das Problem war ja nur, dass wir immer gesagt haben, wir sind die Impfweltmeister und wir sind die allerbesten.
Da war die Fall wir doch Testweltmeister. Aber die Argumentation geht insofern etwas in die falsche Richtung. Es geht nicht. Ich war immer Verfechter beispielsweise, es ist eine Freiwilligkeit. Ich habe mich selber impfen lassen. Mhm. Ja, ich habe
das wirklich
sehr selbstverständlich. Dreimal sogar.
Ich bin auch dreimal
geimpft. Es hat übrigens nichts geholfen. Maske dreimal geimpft und habe es trotzdem.
Nur dreimal?
Und
dreimal geimpft, dreimal gerannt.
Ich sage es nur. Aber was die nicht wollten, ist dieses obrigkeitsstaatliche, freiheitseinschränkende Impfpflichtgesetz. Ja, und da bin ich der Meinung, da haben sie recht gehabt. Da haben die 100.000 recht gehabt, die auf die Chance gegangen. Und das sind keine Obskuranten, sondern die wollen diesen Zwang nicht. Und ich muss die Leute trotzdem überzeugen. Einer, der freiwillig hingeht freiwillig hin und geht vielleicht ein zweites oder drittes Mal hin. Aber einer, der Angst haben muss, dass bei der Tür angeklopft wird, es wird ihm der Ärmel runtergezogen und er kriegt eine Impfung. Bildlich
wie gesprochen. Wie hoch schätzen Sie denn den Anteil der Bevölkerung ein, die nicht überzeugt davon sind, dass die Impfung weltweit und in Österreich die Pandemie besiegt hat? Wie hoch ist der Anteil?
Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass die Impfungen sinnvoll waren. Ich bin nicht dafür.
Ja, Sie schon, aber wie viele Leute in Österreich glauben das nicht?
Bleiben wir kurz bei den Meinungsumfragen und dem, was irgendwie diese Corona-Politik für Wirkungen hatten. Ich glaube, man kann ganz objektiv nach heutigem wissenschaftlichen Stand sagen, die größten Obskuranten waren die, die einen Lockdown für Ungeimpfte verordnet haben, obwohl wissenschaftlich vollkommen klar war, dass ein getesteter Ungeimpfter für die Pandemie weniger, also epidemiologisch das geringere Risiko dargestellt hat, als ein nicht getesteter Geimpfte. Das heißt, Leute wurden zu Hause eingesperrt, obwohl, wenn sie bereit waren, es waren die meisten, sich zu testen, ein geringeres Risiko dargestellt haben, als die nicht getesteten Ungeimpften.
Ich habe das vergessen. Die Versöhnungskommission. Ja. Und jetzt haben sie das eingesehen in der Regierung, apropos Lob an die Regierung, da haben wir daneben gehauen. Und genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ja, war einer der Hauptgründe, dass eine Versöhnungskommission, man muss sich das vorstellen, eine Versöhnungskommission, ich habe es überhaupt noch nie erlebt, ja, da sind jetzt Experten drinnen, die sagen, dass die blöden Experten aus der ersten Kommission fast diktatorisch der Politik was aufoktroyiert haben und die sind außerdem noch zu feig. Die sagen der Regierung auch noch, eigentlich bin ich unschuldig und waschen sie schon wieder die Hände in Unschuld.
Ich habe erst immer gesagt, ich weiß es besser als die Wissenschaftler, die armen Wissenschaftler.
Aber hat die SPÖ das schon eingesehen?
Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube, dass die das eingesehen haben und die machen jetzt Folgendes. Die stimmen jetzt nicht zu einem Gesetz, ein Epidemiegesetz, sage ich jetzt, wo wieder drinnen ist die Möglichkeit, dass der Minister eine Impfpflicht erlassen kann, quasi auf dieser gesetzlichen Basis. Diesmal stimmt die SPÖ nicht mit.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Impfpflicht ein Detail dieser Pandemie war, wo in Österreich so ein autoritärer Reflex durchgeschlagen hat, der leider öfter mal durchschnitt. Genau. Das liegt aber, die Impfpflicht kam ja nur deswegen auf, weil die Regierung viel zu spät reagiert hat in dem Sommer, wo man längst vorher eine Impfkampagne flächendeckend machen hätte sollen, was übrigens eine der ganz wenigen Dinge ist, wo ich in Großbritannien während dieser Zeit das Gefühl hatte, dass das dort besser funktioniert hat. Dort hat man das sozusagen die Freiheit, sich impfen zu lassen, betont und nicht den Zwang, sich impfen zu lassen. Ja? Das hat aber dazu geführt, dass sich die Leute eben impfen haben lassen und man keine Impfpflicht überhaupt diskutiert hat, weil es hatten sich schon 70% impfen lassen. Während hier Politik damit gemacht wurde und wirklich wir widerliche Politik von Seiten der FPÖ, dass man alles zusammengemischt hat und immer die Fehler der Regierung, die passiert sind, zusammengemischt hat mit einem unwissenschaftlichen, obskurantischen Quatsch, ja, der dazu geführt hat, dass man den Leuten gesagt hat, sie können irgendwie durch Yoga oder Dings und hat es mit Fußbild verglichen und lauter so Zeugs. Ja. Und das ist wirklich ein wirkliches Problem gewesen. Und das sollten Sie hier in dieser Diskussion und Sie auch, Herr Fleischhacker, nicht durcheinander bringen. Das
Was
ist verschieden.
Na,
weil Sie sozusagen gesagt haben, das Schwierigste, das Schlimmste war, dass man die einsperren wollte, die Ungeimpften. Ja.
Na, es war es wahrscheinlich die größte Grundrechtseinschränkung, die es nach in
dieser Zeit gab. Aber Herr Fleischhacker, das waren
auch dagegen Details, kann man argumentieren, weil das Argument war ja, dass das ein Katalysator wäre für Menschen, sich impfen zu lassen, wenn sie als Ungeimpfte zu Hause bleiben müssen.
Ja, aber das ist jedenfalls nicht sachgemäß, jemanden durch eine Grundrechtseinschränkung zu zwingen für etwas, was momentan gar nicht gilt, weil die Impfpflicht galt damals nicht.
Aber also es ist auch nicht sachgemäß, jetzt nachher zu sagen, okay, wir haben alle überlebt und wir haben deswegen überlebt, weil es einen Lockdown gegeben hat, ja, auch für uns. Ja. Dass man dann so tut, als wäre das alles falsch gewesen, ist ein Irrtum, weil sonst wären manche von Ihnen vielleicht gar nicht da.
Aber ist es nicht verrückt, dass wir in Niederösterreich dürfen Impfungen nicht mehr beworben werden? Und in der Klinik Favoriten in Wien, glaube ich, sind derzeit 50% der Intensivpatienten wiederum Patienten, die mit Corona infiziert sind, sich nicht oder zu spät impfen haben lassen. Also wir sind in einer Welle, ich glaube, sie wird nicht sehr gefährlich werden, aber in Niederösterreich darf man jetzt nicht mehr Impfungen bewerben. Hallo.
Aber nur eins möchte ich schon sagen, ne? Wir müssen schon immer abwägen. Ne? Also diese Abwägung, ist die Impfung wichtig, wie schaut es mit den Freiheitsrechten aus? Also ich denke mal, das ist auch zu wenig passiert, weil wenn man den Leuten dann ins Mikrofon rein sagt, ja, sie dürfen de facto sie nicht mehr als österreichische Staatsbürger anerkennen, wenn sie nicht geimpft sind. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das sind alles Dinge, die zu weit gehen. Und ich glaube, der Liessmann ist da einmal gesessen und der hat den John Stuart Mill da zitiert. Ja? Und er hat gesagt, weil es immer darum geht, die FPÖ schrecklich bringt das in Umlauf. Und er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Verschwörungstheorie ist so krud, dann wird sowieso keiner glauben. Und wenn es auf der anderen Seite nicht krud ist, nur ein bisschen krud ist, ja, dann gibt sie den Hintergrund ab, vor dem sich die Wahrheit dann besonders das gut profilieren kann. Also bitte, ja, wenn der Herbert Kickl sagt, ja, man soll ein Pferdeentwurmungsmittel nehmen, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man das dankbar annehmen, weil vor dieser Aussage wird die Wahrheit dann schön, ja, und sehr beeindruckend. Also so einfach kann man es bitte wirklich, dann würde ich wirklich darum bitten, auch im Sinne der Freiheit und der Demokratie dann auch nicht machen.
Darf ich nur das Impfthema, weil wir sind schon wieder sehr in der Vergangenheit, mit einer Frage an Sie alle abschließen. Es war lang die Diskussion, auch in Deutschland, wo ja übrigens der Gesundheitsminister zur Frage Impfnebenwirkungen heute eine andere Position vertritt, die noch vor einem Jahr vielleicht von Ihnen als obskurantisch betrachtet worden wäre.
In Deutschland diskutiert man jetzt gerade drüber.
Aber die Diskussion war immer, muss sich die Politik für einen Teil der Maßnahmen bei der Bevölkerung, bei den Betroffenen entschuldigen oder nicht? Was würden Sie sagen, Herr Czapp? Nur ein Politiker.
Also für das, dass man die Ungeimpften da eingesperrt hat und eine Grundrechtsüberschreitung gemacht hat, für diesen Teil hat er Entschuldigung für angebracht. Das andere ist...
Die Ungeimpften sind jeden Samstag durch Wien spaziert unter Polizeischutz. Nein. Die Ungeimpften sind ja am Ende überhaupt nicht zu Hause gesessen.
Ich würde über das insofern schon gar nicht mehr streiten, nicht nur, weil es vorbei ist, sondern weil wir lernen und Schlussfolgerungen aus diesen Dingen ziehen müssen. Und noch was, ein Punkt noch. Milliarden und Abermilliarden wurden ausgeschüttet für die Wirtschaft. Keiner weiß wohin, manche sind überfördert worden, manche müssen es zurückzahlen. Ich würde gerne wissen, was ist wirklich, diese Transparenz fehlt mir heute noch und das ist auch meine Kritik.
Aber es wäre zum ersten Mal, dass ich eine Regierung für irgendetwas entschuldige in meiner Laufbahn als Journalist.
Ja,
muss sich nicht dafür entschuldigen.
Nein, habe ich verstanden.
Wir hatten da eine der größten Krisen überhaupt. Über das Learning by Doing, wenn sich irgendjemand für etwas entschuldigen hätte sollen, dann war es das ständige Behaupten des Sebastian Kurz, damals man sei Weltmeister da oder sonst was, aber dass man da im Nebel stochert und meine Meinung, ja, Sie haben da andere Meinung, und dass man da manchmal auch übers Ziel hinausschießt und Maßnahmen setzt, die zu viel sind, dafür muss man sich bei so einer Krise nicht entschuldigen.
Nein. Also ich halte von diesem ganzen Entschuldigen überhaupt nichts. Ja? Also da habe ich wirklich den Eindruck, das ist irgendwie so, man muss sich sofort in die Opferrolle begeben oder man muss sich sofort in die Büßerrolle begeben. Also bitte, das ganze Land ist keine Kirche, entschuldigen muss man sich gar nicht, sondern man soll es versöhnen.
Beicht,
ist
gut, beichten, jetzt ist man zu katholisch.
Passt und dann kann man hergehen und es besser machen.
Gehen wir
in sich gehen und besser machen.
Weg zur Krise, Sie haben angesprochen, in so einer großen Krise. Wir haben jetzt wieder eine ganz große Krise, und zwar nicht nur den Ukraine-Russland-Krieg, sondern in erster Linie, wenn wir dann fragen, was bewegt eigentlich die Leute, wirklich die Teuerungskrise. Und da kommt jetzt dann noch dazu eine amerikanische Bankenkrise, von der viele Leute nicht so recht wissen, ob sie auf Europa überschwappt. Wenn wir jetzt das, was wir schon haben, mit über 10% Inflation uns vorstellen, noch mit einer Bankenkrise, Herr Heinzelmeier, dann wird es möglicherweise eng, oder?
Ja, also man muss eins dazu sagen, ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gemacht, das größte Problem der österreichischen Bevölkerung ist die Teuerung, und danach kommt der Krieg in der Ukraine, ja, der wieder ursächlich mit dieser Teuerung im Zusammenhang von den Menschen gesehen wird. Also die Teuerung ist das Wichtigste, und was das Land gerade zerreißt, ja, das ist in der Mitte zwischen den Jungen und den Alten. Die Alten, ja, und das wäre also jetzt wären die Babyboomer, also wir, und dann die Generation X, ja, die sind alle auf diesem Teuerungstrip, ja, und wollen eine Doskozil-Politik, sage ich es einmal, ja. Auf der anderen Seite, die Jungen, ja, die kennen, denen geht es primär um diese neuen Fragen wie das Klima, also das ökologische Geschichte, die haben überhaupt keine Angst vor der Zuwanderung, ja, auch vor der Flüchtlingskrise, das ist denen alles irgendwie, das haben alles kein Problem damit. Also diese Spannung,
warum eigentlich? Diese betrifft die das nicht?
Die betrifft es nicht, und vor allem, die sind auch ideologisch, finde ich, so gebrieft und so positioniert, dass sie es, wenn sie sich auch davor fürchten würden, könnten sie es nicht zugeben.
So, jetzt also, sagen Sie, das Hauptproblem der Bevölkerung, noch stärker bei den Alten als bei den Jungen,
ist die Teuerung.
Da muss was passieren. Und die Leute haben den Eindruck, dass Herr Doskozil einer ist, der darauf richtig reagiert.
So ist es.
Kann man darauf richtig
reagieren? Nein, man kann darauf natürlich nicht richtig reagieren. Und schon gar nicht am Otto-Wagner-Platz, im Sitz der Nationalbank in Österreich. Das ist so, als würde man sagen, wir schaffen das Sterben ab, wenn jetzt die österreichische Bundesregierung oder auch die Zentralbank in Deutschland sagt, wir schaffen
Inflation ab. Ein Naturereignis?
Nein, Inflation ist kein Naturereignis, man kann es nicht einfach abdrehen wie einen Gasherd. Mhm. Da sind im Vorfeld gab es genügend Probleme. Ich bin im Übrigen froh, dass es jetzt wieder Zinsen gibt und man nicht dafür belohnt wird, und man ein Haus kauft, kriegt man auch Geld drauf. Dort sehe ich die Probleme. Aber zugleich Lohnabschlüsse von 10%, 9% zuvor und umzusetzen, zugleich die Geldmengen zu erhöhen, indem man Geld ausschüttet und für Corona oder für Krieg oder Strom die Leute zu subventionieren. Und dann noch zu sagen, aber jetzt drehen wir die Inflation ab, das ist einfach wirtschaftspolitisch.
Das heißt, das, was an Inflationsbekämpfung jetzt gemacht wird, Klammer auch von Doskozil, ist eigentlich ein Anheizen der Inflation.
Die Banken haben, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins 0,5% wieder gehoben, und so schnell sind die Leitzinsen noch nie gestiegen. Mhm. Und es, auch wenn es der Wirtschaft schaden würde, es ist noch das kleinere Übel, und das ist das klassische Instrument, um Inflation zu bekämpfen. Es dauert etwas länger.
Aber zugleich ist es natürlich das Instrument, das dazu führen kann, wenn dann Banken mit großen Exposures dastehen und plötzlich mit höheren Zinsen zu kämpfen dass sie dann
nicht mehr bedienen. Nein, nicht unbedingt, weil die Commerzbanken eigentlich dadurch, dass es jetzt wieder eine Zinsspanne gibt, besser dastehen und darum viele gut geführte Banken jetzt auch eigentlich im Normalgeschäft wieder ganz gut verdienen. Warum sagen Sie
das spanische Beispiel? Der hat 3,5% Inflation, wir haben 11%. Mhm. Die haben natürlich eingegriffen in den Markt.
Schweizer.
Die haben natürlich, ja, Schweiz genauso. Die haben eingegriffen.
Schweiz hat andere Energieversorgung.
Preisdruck und Preisbremse. Die haben eingegriffen, die Mieten eingegriffen, beim Preis Lebensmittel eingegriffen, und jetzt haben die 3%. Und die österreichische Bundesregierung hat, ich habe immer gesagt, besser als nichts, ja, aber trotzdem, die machen einfach Einmalzahlungen, heizen damit sogar die Inflation ein bisschen an und haben aber gegen die Inflation nichts gemacht, und wir sind die Inflationskaiser in ganz Europa. Und das ist Auswirkung dieser Politik, dieser Bundesregierung.
Wir liegen um 0,5% höher als es Deutschland liegt und Spanien, die Wirtschaftspolitik Spaniens würde jetzt nicht unbedingt über die Jahre gesehen und auch beim durchschnittlichen BIP als ein Vorbild für die österreichische Wirtschaftspolitik.
Sie haben direkte Eingriffe. Das heißt, was müsste denn, unser Thema heute, was müsste denn eine SPÖ, wenn sie in der Regierung wäre, und auf Landesebene kann man ja nicht alles machen, so wie im Burgenland, sondern nur Teile, was müsste denn eine SPÖ-geführte Regierung tun, um die Inflation
zu bekämpfen? Gesetz beschließen, dass die Mieten begrenzt werden. Aus Justizministerium legt die Vorlage hin, im Parlament gibt es dann eine Mehrheit dafür, dann wird es beschlossen und dann ist einmal Pause mit dem Anstieg der Mieten für eine gewisse Zeit. Weil wir nicht haben, dass die Vermieter verarmen. Ja. Aber die haben viel verdient jetzt, die haben ja große Gewinne gemacht. Ja. Die Vermieter, die Landwirtschaft, der Baubereich und der Energiebereich, das sind die großen Gewinner aus der ganzen Krise. Und dann muss man echt was tun. Und da finde ich, war es auch völlig übrigens die OMV da teilweise zu privatisieren und so.
Ja, außerdem kann man natürlich eine sozialdemokratische Politik machen, eine soziale Politik für die Leute, die sich die hohen Mietpreise halt nicht mehr leisten können.
Und wie macht man die? Indem man die Mieten einfriert oder indem man die Leute subventioniert?
Na, das, was zum Beispiel das Sven Herbowich vorgeschlagen hat in Niederösterreich, wäre dazu gar nicht so schlecht gewesen. Ja, also, dass man zum Beispiel die langfristig Arbeitslosen einbindet in ein Projekt, wo sie sozusagen nicht alleingelassen werden vollkommen. Ja, das sind klassische sozialdemokratische
direkte Förderung der Menschen, die es brauchen, aber nicht eine Mietpreisbremse. Das hat in Berlin nicht funktioniert und in 3 Jahren hätten wir auch ein Problem. Nein, natürlich direkt Förderung mit allen Problemen, die bei entstehen. Man kann es nicht hundertprozentig gut treffen, aber es ist vermutlich die bessere Maßnahme.
Ich gebe Ihnen beiden vollkommen recht, weil Inflation, das ist die beste Methode, wie man von den Armen zu den Reichen umverteilen kann. Deswegen muss man sich in so einer Situation um die Armen kümmern. Ja? Und da sage ich jetzt als Marxist vom linken Flügel der SPÖ, sage ich, man kann da nicht mehr mit der Gießkanne drüber gehen. Also das heißt, diese Einmalzahlungen, es hat keinen Sinn, dass der Josef Chab 500 Euro kriegt. Ja? Das ist, oder ich oder wir alle da. Sondern das gehört, man muss umverteilen. Diese ganzen Dinge kehren in Wirklichkeit auf die untere Hälfte der Bevölkerung beschränkt. Dort gehört das rein. Ja? Und wenn man sich dazu nicht entschließen kann, die kriegen alle 200 Euro. Das halte ich für einen Unsinn. Die es brauchen. Weil die Reicheren, ja, die haben eh nicht den Inflationsdruck wie die Armen.
Also in dieser Frage hat der ehemalige Profilherausgeber die gleiche Position wie der Marxist Bernhard Heinzelmeier.
Das ist ja schön, oder?
Ja. Das ist ein marxistisches Magazin.
Eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Herausgeber waren selten. Frau Šiškovec arbeitet ja auch hier und da für uns. Aber sozialdemokratische Position. Wann hat es die Sozialdemokratie geschafft, einheitlich eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer zu fordern, die ein Hans-Peter Haselsteiner, der nun eher in den Milliardärbereich fällt, zu fordern, für die ich mich auch irgendwie aussprechen könnte? Hat das SPÖ das je geschafft? Nein. Das wurde in der Löwelstraße angedacht, schreckliches Wort, und dann aus Kärnten kam Nein, und damit war wieder eine Ruhe, eine so simple Geschichte, die man mit Stiftungen abfedern kann, dort, wo es um das Vererben von Unternehmen geht.
Hat aber gesagt, ca. 10.000 oder 20.000 der Obersten, ja, haben rund 700 Milliarden. So. Und das ist die Gruppe, auf die man sich konzentrieren muss. Dann kriegt er nicht die Mittelschicht und die obere Mittelschicht und alle anderen Angst, dass sie auch irgendwann einmal getroffen werden, indem dann der Steuersatz immer weiter oben wandert und dann brennt er auch. So einfach wäre das eigentlich.
So, bevor wir jetzt einen total marxistischen Konsens in dieser Runde haben, die ja doch links, rechts und Mitte auch heißt, werde ich das Gespräch beenden. Wir sind nämlich auch am Ende unserer Zeit. Frau Šiškovec, meine Herren, vielen Dank. Ihnen wünsche ich einen guten Abend. Am nächsten Sonntag begrüßt sich ja wieder meine Kollegin Katrin Brehaus. Schöne gute Nacht.